So, hier, Hörchaos. Wir sind mal wieder zusammen, diesmal auch im Livestream, aber hauptsächlich für das Publikum da draußen, also die das per Podcast hören. Und bei mir ist wieder die Andrea. Hallo.
Hallo.
Hallo. Das literarische Duett. Wir duettieren wieder. und es ist immer noch Harry Potter.
Das gibt schon einige Harry Potter Bücher.
Ja, also das Theaterstück tun wir uns nicht an, oder?
Also ich habe es bisher nicht gelesen. Ich meine, wir können es, ist relativ kurz. Im Zweifelsfall können wir uns das mal ansehen.
Nein. Ich hab nur gehört, dass es scheiße sein soll.
Ja, das habe ich auch gehört.
Ja, gut, das ist ein bisschen hier das Thema, aber ja. Oh Gott. Ich scrolle gerade durch meine Notizen und ich habe wirklich ich habe an einer Stelle dann auch aufgehört. Also ich habe an einer Stelle aufgehört, wo hinten noch mindestens ein Viertelbuch kam, ja, Notizen zu machen.
Oh.
Und es ist unheimlich viel. Und ich jetzt so im Generellen, ich weiß, warum The Prison of Azkaban besser ist. Jetzt.
Weil es kürzer ist.
Auch weil die Komplexität und die Fäden, die da drin sind, es wird langsam viel. Ja. Also es gibt einen guten Grund, warum dieses Buch vielleicht so, es ist so ein bisschen wie The Empire Strikes Back. Ja. Oder nee, das ist kein guter Vergleich. Es ist ein bisschen wie The Last Jedi. Ja?
Oh ja, ja, das ist aber schon hart.
Ich habe gesagt ein bisschen, nicht es ist wie.
Okay.
So weit unten ist es nicht. Aber es ist halt das Problem ist, glaube ich, es gibt halt in so Reihen gibt es immer mal so Setup-Bücher, ne? Wo du deine ganzen Figuren platzierst und deine ganzen Ausgangspunkte. Und The Goblet of Fire, ja, ist das irgendwie.
Ja.
Ja.
Ja, also wir hatten ja schon letztes Mal darüber geredet, dass sie sich dann immer hingesetzt hat und so sich überlegt hat, wo sie eigentlich mit der Reihe für den Rest der Zeit noch hin will. Und ich denke mal, der Feuerkelch ist jetzt halt dieses Buch, wo sie dann das alles aufgebaut hat. Was dann für den Rest der Reihe passiert.
Ja, weil, also jetzt als Spoiler für das Publikum, Voldemort kommt wirklich zurück. Wir sind überrascht. Wir fangen wie immer vorne an. Es gibt tatsächlich ganz vorne so ein Kapitel, das erzählt die Backstory von Voldemort. So komplett aus der Reihe. Ja, also du kriegst so ein Personality-Piece. Wie er seine Familie ermordet und der Gärtner dann angeblich schuld ist. Ja, also es wird irgendwie so aus dieser Perspektive des Gärtners erzählt, ja, der da immer noch das Haus pflegt und dann stellt er halt fest, dass da auf einmal Licht brennt und da ist ein Wormtail, ja, also da ist, ne, hier der Rattenmensch aus der letzten Folge, dessen Name ich vergessen habe, Peter Pettigrew.
Ja, genau.
Und dann Voldemort in noch nicht erstarkt und sie reden über eine Bertha Sawkins, die taucht dann mehrfach auf und er hat einen Plan. Und der Gärtner lauscht halt und deswegen ist er dann dran. Und dann switchen wir auf Harry, dessen Narbe weh tut. Und haben schon dazu geschrieben, das ist ab jetzt ein Running Gag.
Ja, das ist es.
Ja, und er kann durch Voldemorts Augen blicken und so weiter. Ja, und dann kommt der Teil, über den wir uns jetzt schon drei Bücher lustig machen, weil es kommt tatsächlich nochmal dieses, Harry ist im Übrigen ein Zauberer und er geht an die und die Schule und so weiter und so fort. Ja.
Ja, ich bin, man weiß ja nicht, wie viel Abstand die Leute diese Bücher lesen. Es ist immer gut, alles nochmal zu wiederholen in so einer Reihe.
Ja, also was ganz Nettes ist, das ist halt einfach, ne, das Ding ist ja autoriell halbwegs erzählt. Also es ist schon so, dass es eine Autorenstimme gibt und das ist dann an der Stelle ganz praktisch, ne? Wenn das jetzt so rein dritte Person wäre, wäre das echt zum Kotzen, weil dann brauchst du immer so einen Deppen, der das erzählt.
Ja, das ja. ist wahr.
Ja. Und
ja, es ist, ich muss sagen, also es erinnert mich halt an so Dinge, die ich in Heftromanen sonst immer gemacht habe, wenn du halt irgendwie so eine Heftromanreihe schreibst und halt nie weißt, in welchem Band dann jemand mal einsteigt vielleicht. Dann hast du halt so Sachen wie, übrigens, das hier ist die Waffe des Protagonisten, sie hat diese und diese Fähigkeiten. Machst du jedes Mal, wenn er die verwendet, im Prinzip.
Also beim ersten Mal pro Heft, wo er die so verwendet.
Ja, beim ersten, natürlich nicht jedes Mal im selben Heft, aber dadurch, dass du halt nicht weißt, welches Heft ein Neuleser am Kiosk findet, musst du sowas dann immer wieder erzählen.
Ich meine, ganz ehrlich, bei Perry Rhodan wird es dann doch irgendwie ein bisschen schwierig, oder?
Ja, bei Perry Rhodan kannst du nicht quer einsteigen, das ist nicht möglich. Da musst du dir schon das Wiki zur Hand ziehen und dir das dritte Wort nachschlagen. Das habe ich mal versucht.
Also,
aber es gibt ja diese, also was ich halt geschrieben habe, waren diese Horror-Heftromane.
Ja.
Die sind etwas simpler.
Ja, das ist auch so, das ist ja im Endeffekt auch nur hier so diese dasselbe wie diese Doktor-Dinger, ne? Diese Landarzt-Romanzen-Dinger. nur halt mit ich weiß gar nicht, ob es ein billiger Schauer ist, ne? Aber mit Schauer.
Ja, mit Grusel und für ein bevorzugt männliches Publikum, wohingegen halt diese Landart-Dinger wohl für ein bevorzugt weibliches Publikum geschrieben werden. Zumindest stellt sich der Verlag das so vor.
Wir schweifen jetzt ab, aber verkauft sich das noch?
Nicht mehr so gut wie früher, aber ja, immer noch.
Aha. Vielleicht gibt es da auch so ein Digital-Abo oder so, das wäre auch, glaube ich.
Ja, also die haben alle, sind auch alle auf E-Books umgestiegen.
Das ist natürlich,
aber es gibt immer noch Leute, die sich die Heftchen am Kiosk holen.
Das ist natürlich lustig.
Ja. Naja.
Okay. Und da kam tatsächlich ein Zitat, das habe ich mir abgeschrieben, weil ich dachte, ich glaub's nicht. Ja. Ich habe es hier. He was used to bizarre accidents and injuries that were unavoidable if you attended Hogwarts and had a knack for attracting a lot of trouble. Und ich dachte mir so, what the fuck, ja, also, ja, nee, ich habe mir halt schon alle möglichen Sachen angetan, weil das ist ja irgendwie, wenn ich auf die Schule gehe, dann passiert das halt, ne?
Ja, so ist das. Passiert das an deiner Schule nicht ständig?
Also aktuell passiert an meiner Schule nichts, aber...
Ja, das ist wahr.
Ja,
ja, also, Rowling ist sich schon sehr bewusst, dass diese Schule fragwürdig ist, was die Sicherheit an der Schule angeht.
Ja.
Aber... Es ist alles Teil des Abenteuers.
Ja, aber wir lernen ja jetzt in diesem Buch des Hogwarts, glaube ich, irgendwie so die goldene Mitte ist oder so, was da so diese Schulen angeht. Mhm. Und Harry hat dann irgendwie bei der, wird halt wach, ne, weil er diese Vision hat, wie Voldemort da irgendwie den Gärtner ermeuchelt und die Narbe tut weh. Ja. Und dann spielt er so im Kopf durch, welche Möglichkeiten er jetzt hat. Ja, und das ist total geil, weil anscheinend in seinem Kopf ist irgendwie das Engelchen ist Hermione und das Teufelchen ist Ron. Und Ron sagt dann, nee, wenn du jetzt irgendwie Leuten Bescheid sagst, wo das Problem ist, ja, dann kümmern sie sich alle wieder nur um dich und du hast keinen Spaß. Und Hermione sagt, aber du solltest dringend mindestens Sirius Bescheid sagen und dann erzählt er irgendwie Sirius die Hälfte oder so. So und so, Sirius Black ist in dem ganzen Buch richtig gut, er kommuniziert ja die meiste Zeit erstmal nur per Brief und mein Lieblingsbrief ist der, wo drin steht, ja, guter Versuch, willst du mich verarschen oder was? Also, wir können doch mal wiederholen, ne? Der ist wirklich die einzig pädagogisch kompetente Person.
Mhm. Ja.
Und dann, was ich ja sehr schön fand, war, Dudley muss abnehmen.
Ach ja.
Und da habe ich dann nur dahinter geschrieben, das ist Truth in Television. Truth in Television ist so ein, ist ein Trope. Ich glaube, ich mache mal eine Shownotes-Liste im Zweifel.
Ja, mach
mal. Dass wir wieder Tropes aufschreiben. Truth in Television ist halt, wenn im Fernsehen Dinge formuliert werden, die tatsächlich im echten Leben auch so sind. Ja. Und das stimmt ja jetzt hier, also für gerade in Großbritannien mit Menschen wie Dudley, ja, da gab es dann Ärger, gab es dann ja immer Ärger. Das Geile ist natürlich, jetzt muss Harry mitfasten und hat aber irgendwie von den Weasleys und so weiter die ganzen Kuchen und so per Eule zugeschickt bekommen und frisst sich die ganze Zeit da irgendwie an Kohle und Süßigkeiten fett, während der arme Dudley tatsächlich irgendwie mit Salat belästigt wird.
Ja, das ist schon schlimm, was man so seinem Kind antut, ne?
Doch, ich finde das alles richtig. Ich finde, das ist, also jetzt in dem Fall ist es also Dudley, und wir sorgen uns wirklich nur um sein Gewicht, ne? Aber das ist halt wirklich so, ja, es ist wahrscheinlich, dass er es braucht.
Ja, gesunde Ernährung schadet ihm wahrscheinlich nicht. Das ist
genau. Und die Weasleys holen ihn dann ja ab und schließen, und da muss man halt echt sagen, ne, Arthur Weasley beschäftigt sich mit Muggeln, aber anscheinend beschäftigt er sich mit Muggeln auch nur irgendwie aus einer Art von Literatur. Ja, also so. Weil er schließt einfach den Kamin an dieses Flohnetzwerk, und die Dursleys haben natürlich einen Elektrokamin vor den echten Kamin davor gebaut, weil sie sind halt solche Engländer, ja. Also das ist halt wirklich, das ist ein Topos. Ja, das gibt's halt wirklich. Und dann kommen halt die Weasleys da in dem Kamin an und müssen raus. Und sie schießen dann den Kamineimer durch den Raum zu einem komplett die Nerven verlierenden Vernon. Also wir müssen ja wieder sagen, ne? Also die Dursleys zu traumatisieren ist ja mittlerweile irgendwie hier auch so Hobby. Ja,
ja, ich meine, es ist halt immer ein guter Gag irgendwie, ne?
Ja, sie haben es halt auch irgendwie so, ne, also ich weiß nicht, wir hatten das ja schon, dass sie es verdient haben und dann doch nicht verdient haben. Ja, naja. Und Percy arbeitet jetzt im Ministerium, ja, und da muss bei Mr. Crouch solche Dinge machen wie, Mr. Crouch wird dann ja noch wichtig und wichtig, solche Dinge machen wie den, er ist die ganze Zeit irgendwas mit Wandstärke von irgendwelchen Kesseln beschäftigt. Genau, das ist so eine EU-Verarsche auch, die Harmonisierung der Wandstärke von Kesseln.
Ja. Ja, das ist ja, also anscheinend im Zusammenhang mit Brexit kam dann ja raus, wie viel Scheißdreck auch die Briten immer über so EU-Vorschriften und so erzählt bekommen haben. Das ja nicht mal gestimmt hat teilweise. Aber es anscheinend irgendwie jahrelang.
Weißt du, wer das primär war?
Diese britische Version der Bild-Zeitung.
Ja, weißt du, nee, es gibt eine spezifische Person, die das erfunden hat.
Okay, das wusste ich nicht.
Der aktuelle Premierminister, als er noch Journalist war.
Ach, interessant.
Ja, ja, ja. Mhm. Boris Johnson wurde halt da nach Brüssel versetzt als Korrespondent und hat sich nie für das Thema interessiert, sondern dann irgendwann festgestellt, wenn er da so aufreißerische Sachen schreibt, ja, dann kriegt er ganz viel Applaus, und er hat dann immer mehr Applaus bekommen. Scheißegal, ob es war, weil er hat dann wirklich die ganze Zeit nur noch Scheiß erfunden. Er hat wirklich Kram erfunden, das konnte man ihm auch nachweisen, das war ihm scheißegal. Ja, ja, aber gut.
Ja, ne? Und das heißt aber halt, zu der Zeit, als Rowling dieses Buch geschrieben hat, waren die Briten auch schon voll dabei, irgendwie immer wieder Dinge darüber zu hören, wie unnötig die EU mit ihren Regularien ist und so. Insofern passt das dann sehr gut.
Genau, so, und sie landen jetzt also bei den Weasleys, und es sind diesmal alle Weasleys da. Ja, und Percy redet halt die ganze Zeit von Mr. Crouch, Mr. Crouch, Mr. Crouch. Percy ist eine furchtbare Person.
Ja.
Wobei Percy ja jetzt eigentlich auch so über Bande in diesem Buch ein ordentliches Trauma abkriegt, ne? Weil er ist halt so Mr. Crouch, Mr. Crouch, und er ist der Beste, und Mr. Crouch und so weiter. Und am Ende des Buchs wissen sie ja, Mr. Crouch ist nicht der Beste und tot.
Ja.
Ja, so. Und dann kommen sie halt zum, ja, dann geht's halt zum Quidditch World Cup, und was ich schon mal geil fand, England, Wales und Schottland sind auch im Quidditch scheiße. Und das ist etwas, das ist wirklich höchst britisch, weil das ist wirklich so, ja. Also mittlerweile, die Schotten und die Waliser haben da ja nur Galgenhumor, ja. die Nordiren auch. Die Engländer haben da eigentlich noch Stolz, aber eigentlich haben sie den auch nicht mehr, ja. Und das ist mittlerweile, Großbritannien ist halt wirklich so, die treten ja mit den Ländern einzeln an, weil da konnte man sich noch nicht einigen, dass man ein United Kingdom ist.
Mhm.
Und ist halt beim Kritisch genauso, ja. Aber die Iren sind da und sie treten an gegen Bulgarien. Ja. Und wie kommen sie dorthin? Mit einem Portkey.
Ja.
Und warum existieren Portkeys?
Damit dann der Twist am Ende funktioniert.
Genau. Ja. Und schön ist auch, da ist so ein, ich habe ja diese Enhanced Edition. Ja.
Ja.
Von dem Buch. Ja, also die digitale Enhanced Edition, da sind immer so Fußnoten dran und da ist eine Fußnote dran, die sagt, sind unangenehm, ja, zu benutzen und anscheinend ist es die Waffe der Wahl, die fiese Oma von Weihnachten fernzuhalten, weil anscheinend wird der Oma dann schlecht und deswegen, ja, sagt man, ja, du musst dann halt per Portkey anreißen. Ja, also ältere Leute und junge und so wird geraten, das nicht zu machen. Also das steht da so drinne. Ja.
Mhm.
Und natürlich legen wir jetzt also ein Portkey mal oben, ne, auf unseren Kaminsims, wo schon die ganzen anderen Chekhovs ganz rumliegen. Ja, damit wir das in Ruhe dann irgendwie in 500 Seiten abfeuern können. Und da taucht auch Secret Diggory auf, der ist theoretisch Chekhovs, weiß ich nicht, Typ, aber es ist, ne.
Ja, der kam vorher auch nie vor irgendwie.
Ja, und der ist halt ein wirklich solider Mensch, das stellen wir ja auch im Laufe des Buches fest. Und er muss ein solider Mensch sein, weil seine einzige Aufgabe ist, möglichst emotional wertvoll zu sterben. Liebes Publikum, ne? Ihr habt die restlichen Folgen gehört, ich werde jetzt nicht, ich nehme keine Rücksicht darauf, ja. So. Ja, und auf einmal stellen sie fest, es gibt andere Zauberschulen und so weiter. Also diese Internationalisierung der Zauberer findet halt jetzt irgendwie über dieses Ding, über dieses Turnier statt. Und natürlich sitzen sie in der Loge und Bertha Sawkins ist Thema, weil die gehört anscheinend zu Ludo Bagmans Truppe. Ludo Bagman, ja, Vorname Spiel, ist der Sportminister oder so.
Ja, das ist dieser Name ist großartig.
Ja.
Das ist wieder so einer von diesen sprechenden Namen.
Ja, also, dass der Crouch heißt, ist halt auch gut, ne? Weil jetzt Bertie Crouch. Und dieses Bertie ist natürlich auch so ein Kontrapunkt da drin. Und es wird schon darüber geredet, dass es diese Unspeakables gibt, die im Department of Mysteries arbeiten, das dann ja im nächsten Buch wichtig wird.
Mhm. Ja, wie gesagt, also sie hat wirklich da weiter vorausgeplant jetzt, denke ich. Also vorher kam es einem immer so vor, als hätte sie so von Buch zu Buch geplant. Und hier hat sie jetzt aber so eine größere Story-Arc im Prinzip angelegt.
Ja, ganz schön ist, ich habe tatsächlich einen Rechtschreibfehler gefunden. Bertha Sawkins wird mitten im Buch einmal zu Bertha Jorkins.
Ja gut, sowas passiert halt.
Ach komm.
Das lässt sich nicht vermeiden.
Hallo, das ist die dritte Version von dem Ding. Hat er kein Lektorat beim fünften Mal gehabt oder was?
Beim Lektorat, so als Lektorin kann ich dir das sagen, man findet durchschnittlich gesehen, glaube ich, 70-80% aller Fehler.
Ja gut, ich kann jetzt nichts darüber sagen, was passieren würde, wenn ich die Aufsätze, die ich korrigiere und bewerte, ein zweites Mal lese.
Mhm.
Ja, okay, dann hast du hier Irland gegen Bulgarien, die bringen auch ihre Maskottchen mit. Die Maskottchen sind einmal Leprechauns und einmal diese Vila, das sind irgendwie so Meeres, so eine Art Meer, also irgendwie junge frauenartige Wesen, die singen und Männer bezirzen, was natürlich eine geile Idee ist, wenn du ein Fußballspiel hast im Endeffekt, ja. Dass die eine Mannschaft also da so Leute mitbringt, die dann so, hallo, hört mal hier rüber, ja. Und
guter Trick.
Genau, das Spiel an sich ist einfach nur geil, weil das geht irgendwie 5 oder 6 Seiten und eigentlich und basiert halt hauptsächlich darauf, dass die Maskottchen sich spätestens nach der Hälfte des Spiels anfangen zu prügeln.
Ja. Ja, ich meine, irgendwie muss man es ja interessant gestalten. Also ich muss sagen, diese Quidditch-Sachen, die habe ich immer so mehr so überflogen, weil ich das nicht so spannend finde, Beschreibungen von so Sportdingen zu lesen. Aber die prügelten Maskottchen waren schon gut.
Und Fred und George wetten mit Ludo Bagman um um ganz viel Geld, weil sie wollen ja einen Laden für Scherzartikel aufmachen zum Horror ihrer Mutter. Möchten sie Kapitalisten werden, weil die Weasleys haben es ja mit dem Geld. Ja. So, und dann, ja, ist das alles vorbei und dann, wir lernen noch Winky kennen, die wird noch wichtig und dann kommen halt die Death Eater und laufen einmal über das Camp und foltern Muggel und so. Es stellt sich dann übrigens ganz am Ende raus, dass das tatsächlich Lucius Malfoy war, von dem wir nicht nur vermutet haben, sondern das mittlerweile auch wirklich auf den Punkt haben, dass er ein Arschloch ist.
Ja.
Ja, okay. Ist auch total geil. Also ich habe ja vorhin erst das Ende gelesen. Malfoy, Crabbe und Goyle, ne? Die Jungen. Wohl wissend, dass ihre Eltern von Harry Potter identifiziert wurden, ja, bedrohen ihn im Zug und kriegen irgendwie von 5 Leuten gleichzeitig irgendwelche fiesen Zaubersprüche ab und werden dann dort auch liegen gelassen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, die haben weitaus mehr verdient als das und weitaus mehr verdient als die Dursleys. Ja.
Ich weiß nicht, ich hatte dann, also in späteren Bänden fühlt man dann doch eher etwas Mitleid mit Malfoy, also mit Draco Malfoy,
Ja,
finde ich immer.
der ist da halt, der ist da halt reingestürzt. Auf der anderen Seite muss man auch ganz klar sagen, ja, er hätte sich auch abseilen können.
Ja, gut, das ist halt seine ganze Familie hängt da drin, das ist schon ein bisschen schwierig, da dann irgendwie zu sagen, ja, ihr seid alle Death Eater, aber ich nicht. So mit, keine Ahnung, wie alt ist der in dem Buch jetzt? 14 oder
13,
so?
14, ja.
13, ja.
Ja, das Problem ist aber auch, dass er halt ein großer Fan davon ist, ein Arschloch zu sein.
Ja, das ist
Wahrscheinlich ist da
natürlich
die
richtig.
Erziehung versagt, aber.
Ja.
So. Und Hermione startet da dann mit der Revolte für Hauselfen.
Ja. Ja, das mit den Hauselfen, ich finde das ja erstaunlich, dass halt niemand außer Hermione im Prinzip dafür ist, dass man mal sagt, okay, wir versklaven die Haushelfen nicht mehr. Selbst die Hauselfen sind ja nicht dafür.
Ja, also die Hauselfen sind wirklich furchtbar. Die sind halt auch so richtig Opfer, ne? Dann
Ja, die haben im Prinzip Angst davor, frei zu sein.
ja, vor allen Dingen auch so wir möchten dienen und so, ja. Das finde ich schon ziemlich krass. Ich bin ja nichts, wenn ich nicht einem Master diene oder so. Das ist schon wirklich dark. Ja.
Ja.
So. Und dann gibt es jemanden, der die Dark Mark an Symbol tut, worauf dann alle Death Eater wegrennen, weil anscheinend, naja, wenn es ernst wird, dann auch nicht. Und
Dann stellt sich heraus, dass das mit Harrys Zauberstab gemacht wurde.
genau. Was ganz spannend ist, dass an der Stelle auch mal, oh sorry, dass an der Stelle auch mal das mit dem Geld mal ein Thema ist, nämlich Ron Weasley. Ja, Ron Weasley gibt Harry Leprechaun Geld, das ja nach einem Tag verschwindet, um irgendwie Schulden für Sachen bezahlen, die Harry halt einfach bezahlt, ja. So. Und Harry erzählt ihm nicht, dass es Leprechaun-Geld ist und dass es nach einem Tag verschwunden ist. Ja.
Ja, es ist doch eigentlich nett.
Ja, das Lustige ist, es kommt ein Dreiviertelbuch später wieder und Ron ist dann auch so, ja. Ron ist dann auch so, ja, wir haben wir haben irgendwie, wie, ja, arm sein ist scheiße oder so, ja. Und Harry schwimmt immer noch in der Kohle und er gewinnt ja dann noch dieses Turnier und kriegt dann 1000 Gallonen. Was ganz lustig ist, weil er macht dann ja die Vorfinanzierung für den Joke Shop von George und Fred Weasley.
Ja.
An der Stelle habe ich mir gedacht, hat er denn eine Gewinnbeteiligung? Also ich hätte eine Gewinnbeteiligung raus, ne? Also, wenn ich schon
Kaum nicht.
Venture-Kapital gebe, aber ich glaube, ich bin noch ein schlimmerer Kapitalist an der Stelle.
Ja, bist du eindeutig.
Ja, tja, meine Güte, ne? Man muss schon mitspielen. Ja, Mad-Eye Moody wird schon mal erwähnt, ja. Ja. Und es wird ja dann schon die ganze Zeit, die Erwachsenen sagen alle, ja, ja, da kommen noch interessante Dinge dieses Jahr in Hogwarts auf uns zu, wir freuen uns alle. Und die Kinder so, aha, und was? Ja, das verraten wir euch nicht, wir wollen euch ja die Überraschung nicht. Und ich denke mir so, bei dem Level, dass sie Überraschungen in dieser Welt haben, ja, meine Fresse.
Ja, da hätte ich Angst als Schüler.
Ja. Ja, und dann geht's halt zurück nach Hogwarts. Und man sieht tatsächlich, in Buch 4 kommt mal wieder ein Sorting vor. Der Sorting Hat singt irgendwie ein anderes Lied. Und diesmal von der langweiligen Seite. Und es gibt tatsächlich irgendwie so eine Sequenz, wie sie da sitzen und miteinander ratschen, während da das Sorting.
Ja, ich meine, wenn du es jetzt zum 5. Mal gesehen hast, es wird ja auch nicht mehr spannender. Mhm. So spannend kann das nicht sein, irgendwie festzustellen, diese Person, die ich noch nie gesehen habe, ist jetzt in dem und dem Haus in Hogwarts. Das ist ja alles, was da passiert im Prinzip. Mhm.
Ja, und dann wird das Triwizard Tournament angekündigt. Ne? Das, was ja ganz spannend ist, dieses Triwizard Tournament ist eigentlich eine Hintergrundhandlung. Wenn man das, also das findet halt dreimal finden, also da irgendwas statt und danach ist es Hintergrundhandlung. Und man braucht halt auch Ausrede irgendwie, aber das ist so, wenn ich mir jetzt in meine Notizen gucke, ja, alles andere ist irgendwie wichtiger. Ne? Also werden ganz, ganz viele Dinge verhandelt.
Ja, es stößt aber halt im Prinzip halt das Ende an. Also dieses Tournament ist halt deshalb wichtig, weil das eben dann auf das Ende hinführt, wo dann Harry eben diesen Portkey anfasst und ja, dann also, Voldemort wiederbelebt wird und so.
Ja, also das Schöne ist ja auch, das wird gleich gesagt, na, normalerweise sterben da immer Leute und als beim letzten Mal alle gestorben sind, haben wir dann aufgehört. Also ja. So richtig, ne? Und diesmal hat es eine Altersbeschränkung, damit nur ältere Menschen sterben. Und Dumbledore kontrolliert das selbst und ja, wissen wir schon, das geht richtig gut. Wobei, er hat nichts falsch gemacht. Wir kommen da gleich drauf, weil du hast ja dieses Meme.
Ja, genau. Das ist halt das große Meme. Also ich hatte gestern auch nochmal mit einem Freund geredet und ihm gesagt, dass wir Harry Potter und der Feuerkelch jetzt besprechen in diesem Podcast. Und er meinte dann irgendwie auch direkt, du musst das Meme erwähnen. Und ich, ja, wir erwähnen das Meme.
Okay, wir verlinken das Meme auch.
Genau. Ja. Es ist halt so lustig. Also die Sache ist, jetzt darf ich es angeteasert haben.
Genau, du musst jetzt noch erzählen.
Ja, Harry Potters Name ist halt dann auch, wird vom Feuerkelch ausgespuckt, obwohl er eigentlich zu jung ist, um am Turnier teilzunehmen. Eigentlich sollten nur 3 Leute als Teilnehmer ausgewählt werden, von jeder der teilnehmenden Schule halt einer, aber Harrys Name ist der 4., der ausgespuckt wird. Und das Lustige und das Meme ist, dass es im Buch dann halt heißt, dass Dumbledore Harry ruhig fragt, ob er seinen Namen in den Feuerkelch geschmuggelt hat. Und im Film rennt er halt praktisch auf Harry zu, packt ihn so am Kragen und sagt so, Harry, hast du deinen Namen in den Feuerkelch getan?
Was wirklich sehr untypisch ist. Also man sieht jetzt in dem Buch sehr viel von Dumbledore. Ja. Und er ist halt immer serene, ja, also das merkst du so. Mhm. Es wird extra der Punkt gemacht, dass er irgendwann mal da wirklich, wo man dann so sieht, es ist echt Business, wenn er dann ernst guckt, ja. Aber das ist halt wirklich total serene. Da sind noch ein paar sehr schöne Sachen drin, ja, wo er da irgendwie da sitzt und Ron und Harry irgendwelche Dinge erzählen, unter anderem über die Divination-Lehrerin und darüber, dass er in Divination eingeschlafen ist. Und er dann nur so, das kann ich mir vorstellen. Mhm. So ein bisschen so, wie ich mich gegenüber meiner Schülerschaft verhalte, wenn die mir irgendwas aus Unterricht von Kollegen erzählen. Und ich so, Ja, ich weiß, wahrscheinlich denken sich die Kollegen auch, ja, dann hat Herr Brandt wieder die linke Revolution versucht anzuzünden, anzuleiten oder so, keine Ahnung, ja. Hat er wieder Fäkalausdrücke benutzt. Naja.
Tja, ja.
Ich habe hier noch eine Sache notiert, ja, weil es wichtig ist. Es gibt in Hogwarts auch Trickstufen, die verschwinden, wenn man drauftritt, weil das eine gute Idee ist.
Was man noch gebraucht hat, neben den sich bewegenden Treppen.
Genau, rate, wer drauftritt.
Harry, ja, stimmt. Harry tritt da ja drauf, als er nachts durch die Gegend schleicht.
Ja, aber in dem Buch ist es natürlich Neville.
Ach ja, stimmt.
Ja.
Aber in dem Buch später ist es auch noch Harry, glaube ich.
Ja. So. Und Sirius kommt dann irgendwann zurück, ja. Hermione gründet Spew. Spew. Ja, also die Organisation für magische Kreaturen, die nicht befreit werden wollen, die sie aber befreit werden möchte. Und Mad-Eye Moody, ja, ist der Lehrer, ist der Defense Against the Dark Arts Teacher, der den Leuten tatsächlich interessante Dinge beibringt, aber hauptsächlich, weil er eigentlich ein böser Zauberer ist. Aber gut, das wissen wir ja dann erst am Ende. Was aber geil ist, ist, er bestraft Malfoy, indem er ihn in einen Wiesel verwandelt und die ganze Zeit durch die Gegend wirft. Oder in ein Frettchen. Und dann ist McGonagall total erschüttert, ja, dass er das tut. Auf der anderen Seite, also der Hass von Barty Crouch, der ja der Moody ja eigentlich ist, der ist halt wirklich so, dass er dann auch Malfoys Sohn so richtig in die Mangel nimmt. Also das ist schon spannend. Vor allen Dingen habe ich es ja jetzt nochmal gelesen, unter dem Wissen, ja, wer Moody wirklich ist, und es ist wirklich so geschrieben, dass du es nicht sehen kannst. Na, also wenn es hinten aufgelöst wird, ist es alles komplett plausibel. Aber es sind nicht wirklich Clues versteckt. Also es ist nicht so, ja, so dass er dann, weißt du, es gibt ja auch so die Möglichkeit, das so zu machen, dass der Leser oder die Leserin sich dann im Nachhinein denkt, ach so, ja, das war aber fishy. Nee, das ist überhaupt nicht so. Es gibt halt diese eine Stelle, wo Bartimeus Crouch in Snapes Büro ist und es dann heißt, dass Moody da irgendwie durchgelaufen ist. Ja, da könnte man drauf kommen. Also die Marauders Map verrät ja den echten Namen der Personen.
Ja,
Die
stimmt.
kann die Polyjuice Potion ja nicht täuschen. Aber das ist der einzige Hinweis. Ja.
Ja, das hat sie schon gut gemacht, sowas richtig
Ja.
hinzukriegen, ist ziemlich schwer.
Die hat ja dann auch so ein Murder Mystery mal geschrieben. Ich glaube, wäre, glaube ich, eine gute englische Krimi-Autorin geworden. Aber ich glaube, dass der Krimi ist doch getankt, oder? Das war doch auch so.
Ja, das liegt aber halt auch daran, dass sie halt in dieser Harry Potter Nische drin ist. Es ist ganz egal, was sie schreiben würde und wie gut es ist. Alle Leute erwarten Harry Potter von ihr und sie wird nie wieder irgendwas anderes so erfolgreich schreiben können.
Das ist wie wenn du mal Star Trek gespielt hast als Schauspieler, ne? Das ist ja auch so.
Ja,
Ja.
ja. Das ist ganz schwer, aus so einer Nische rauszukommen, wenn man mal für irgendwas bekannt ist. Das ist
Ja.
ja auch dieser Grund, warum jetzt halt zum Beispiel der Daniel Radcliffe und diverse andere Leute, die so eine richtig bekannte Kinderschauspielerrolle gehabt hatten, dann irgendwie diese Sache machen wie, also Daniel Radcliffe war dann ja irgendwie nackt auf der Bühne in irgendeinem
In
Theaterstück.
Equus.
Okay, das weißt du besser als ich. Und das ist halt einfach so ein Versuch, irgendwas Radikales zu machen, damit man das Bild aus dem Kopf der Leute bekommt, von dieser einen Rolle, die einen berühmt gemacht hat.
Ja, Emma Watson hat es gut hingekriegt. Ich glaube, Radcliffe hat es auch gut hingekriegt. Ich habe den dann irgendwann mal in Now You See Me 2 gesehen. Also es ist diese Zaubererfilme. Ja. Da war er auch
Ja.
sehr gut. Also der ist da schon so draußen. Rupert Grint wiederum habe ich nie wieder gesehen. Also den, der Ron gespielt hat.
Ja, keine Ahnung. Ich glaube, der hatte dann auch einfach genug Geld und hat nicht mehr wirklich Rollen angenommen oder so.
Ja, man muss auch nicht unbedingt Schauspieler nochmal weiter sein.
Ja, ich glaube, das macht nicht so viel Spaß auf Dauer.
Genau, Rita Skeeter ist ja auch noch so ein Thema. Rita Skeeter, ach Gott, ne? Ich habe hier irgendwo aufgeschrieben, das ist die böse Schwester von Carla Kolumna. Also, man merkt so ein paar Sachen in dem Buch. Erstens, Kapitalismus kommt scheiße weg. Zweitens, Journalisten kommen scheiße weg. Ja. Also, es ist so, man. Ja, also man merkt halt so, okay, das sind alles so Spiegel auf die Welt. Ja, also mein Rita Skeeter kann man kurz irgendwie abhaken. Rita Skeeter begleitet diese ganze Sache das ganze Jahr. Sie hat eine magische Feder, die automatisch in so Journalisten, in Schmierenjournalistisch schreibt.
Ja, das finde ich ganz erstaunlich. Ich hätte auch gerne so eine magische Feder, die alles, was ich sage, einfach automatisch in einen bestimmten Stil überträgt. Das wäre cool.
Die hast du, es nennt sich MacBook. ja, muss nur die Finger dafür bewegen.
Ja, da muss ich aber den Stil selber hinkriegen.
Ja, weiß ich nicht. Ich meine, hat man nicht als Autor, als Autorin einen Stil?
Ja, du hast halt, also ich für meinen Teil habe halt, je nachdem, was ich schreibe, einen unterschiedlichen Stil. Also ich hab meinen Heftroman-Stil, wo ich auch durchaus mal so Phrasen verwende wie und er wusste nicht, was sie noch erwarten würde.
und du dich dann nicht vor dir ekelst, wenn du das tust.
Also aus meiner Sicht ist das halt halb so eine halbe Parodie, was ich dann schreibe in dem Moment. Und ich habe halt meinen historischen Romanstil, wo ich darauf achte, dass ich halt keine modernen Ausdrücke verwende und sonstige Dinge, die es halt noch nicht gab zu der Zeit, zu der der Roman spielt. Und dann habe ich halt noch so einen Jugendbuchstil, wo ich dann halt durchaus irgendwie so ein bisschen flapsiger schreibe. Also das ändert sich halt einfach, wenn du verschiedene Sachen schreibst, hast du unterschiedliche Stile. Und ich kann auch den Bildzeitungsstil tatsächlich. Also ich hatte einmal, eine Freundin von mir hatte einen Thriller geschrieben und hat dann immer so Zeitungsartikelausschnitte aus der Bildzeitung reingebracht, beziehungsweise eine ähnliche Zeitung einfach. Und die hat aber nur diesen FAZ-Zeitungsstil hinbekommen. Und dann habe ich mich irgendwann hingesetzt und habe gesagt, hey, du musst das aber anders machen. Das muss reißerischer. Und dann habe ich für sie diese Sachen umformuliert in den Bildzeitungsstil.
Das gibt's ja auch im Audio, ne? Also wir hatten gestern in der Live-Sendung, hatte ich das schon erzählt, die sogenannte Ansprechhaltung nennt sich das. Das habe ich von meinem Kumpel Holgi gelernt, mit dem ich ja den Politikunterricht-Podcast mache und der ist Radiomoderator und der hat das mal erzählt, weiß ich gar nicht, ob er es mir direkt erzählt hat, aber er hat das mal erzählt in einem seiner Podcasts. Also Ansprechhaltung, du kennst ja bestimmt hier so irgendwie privates Radio am Morgen, Dudelfunk. Mhm. Ja. Hallo und willkommen.
Ja, genau. Ja.
Und dann so Deutschlandfunk, ja, Deutschlandfunk Literatursendung, wie sie über Bücher reden, die du noch nie in deinem Leben gehört hast. Ja, der Autor beobachtet hier fein die Unterschiede, ja.
Ja, also es ist, also man, als guter Autor, meiner Meinung nach, ändert man halt den Stil, je nachdem, was man aussagen will, was für ein Publikum man ansprechen möchte und sowieso. Ich habe mal eine sehr grandiose Rezension zu einem Dan Brown Buch gelesen, das im Stil von Dan Brown geschrieben war. Das war die beste Rezension, die ich je gelesen habe.
Du meinst mal Cliffhanger drin oder was?
Nee, ist also eine dieser drei Sachen, die Dan Brown zum Beispiel anscheinend immer wieder macht, ist, dass er den Beruf einer Person dazu sagt, wenn er den Namen schreibt. Also zum Beispiel der bekannte Archäologe so und so.
Ja, ja.
Und hier, das genau. Zum Beispiel war dann halt in der Rezension drin und ähnliche Dinge. Es war sehr unterhaltsam.
Okay.
Ja, aber wie war bei Rita Skeeter?
Ja, Rita Skeeter. Also Rita Skeeter ist so, wir hacken jetzt einfach diesen kompletten Rita Skeeter-Arc ab. Also was man halt merkt, das sind so ein paar verschiedene Sachen, die parallel laufen. Es läuft halt diese Hauselfennummer parallel, die kommt noch nirgendwo hin. Ja, das kommt aber wieder. Mhm. Und findet halt irgendwie, Hagrid sagt, aber die wollen das doch gar nicht, Frau Graf, ja, und es ist halt so ein bisschen, ja, die haben halt alle Stockholm-Syndrom, ja, und dann gibt's ja noch Winky, die Hauselfin von Barty Crouch, die todunglücklich ist, ja. Was sich dann halt herausstellt, ist, dass sie todunglücklich ist, weil, naja, der ist böse und so. Ja. Mhm. Und es gibt halt zwei Barty Crouches, was man am Anfang nicht weiß, nämlich Senior und Junior. Und das geht nirgendwo hin. Dann gibt's halt Rita Skeeter und Rita Skeeter taucht halt 3-4 Mal auf und schreibt halt typisch britische, reißerische Schmierenscheiße. Was aber interessant ist, dass Hermione ihr halt auf die Spur kommt. Und sie halt echt mit Hermione sich mit der absolut Falschen anliegt. Da sieht man aber auch, dass die halt ein Muggel ist, ja. Die denkt sich dann so, okay, Zeitung, ja, willst du mich verarschen? Wir haben die Sun, ja. Und Hermione überlegt sich dann, sag mal, woher weiß denn Rita Skeeter eigentlich bestimmte Dinge, die sie nur wissen kann, wenn sie zum Beispiel mir und der Love Interest von Hermione Granger ist ja in dem Buch jedenfalls Viktor Krumm, der dunkle mit Akzent sprechende Held von Durmstrang.
Gut aussehende Fremde.
Der gut aussehende Fremde. wir kommen da nochmal drauf zurück. Weil du wirst es nicht glauben, ich habe eine Stelle gefunden, wo im Endeffekt schon diese Beziehung zwischen Ron und Hermione geteasert wird.
Ja, Ron ist eifersüchtig.
Nee, noch viel, viel besser. Beim Juleball, ja?
Ja.
Haben ja Harry und Ron das Problem, dass sie ewig kein Mädel kriegen, ja? Und dann fragt Harry dann irgendwann Cho Chang und Cho Chang geht mit Cedric Diggory. Ja, was sie tun muss, weil wir brauchen ja auch jemanden, der dann weint. Und dann gehen die ja mit Padme und Parvati Petal. Ja. Und Ron kriegt von Hermione, nachdem er ihr irgendwie dann sauer auf sie ist, weil sie ja mit Krumm geht, kriegt er ein Brett, und zwar dieses Brett: Pass mal auf, wenn du mich nicht als Notnagel gefragt hättest, hätte ich zu dir ja gesagt.
Ja, okay.
Ja, ja, und da habe ich geguckt, ja, weil ich mir dachte, oh, guck an. Naja, Rita Skeeter, es stellt sich halt heraus, ist ein nicht lizenzierter Animagus und kann sich in einen Käfer verwandeln. Und Hermione kriegt es natürlich raus und hat dann tatsächlich einfach ein Glas mit einem Käfer drin am Ende im Zug, was Rita Skeeter ist, und sie hat gesagt, so, und du hast jetzt ein Jahr lang die Fresse zu halten, meine Liebe, sonst werde ich allen erzählen, wer du bist, und dann kommst du in den Knast. Mhm. Ja, und Rita Skeeter verdient halt auch echt nichts, ne, an Gnade an der Stelle.
So, ja, aber, die hat schon sehr viel Ärger gemacht.
Ja, wir kommen dann zurück. Also es ist irgendwie Triwizard-Turnier, die Leute dürfen ihre Namen dann in diesen Cup schmeißen. Es gibt jetzt zwei weitere Schulen, Durmstrang. Ja, Durmstrang ist die Sith-Akademie unter den Zauberschulen. Ja. Und Beauxbatons ist irgendwie, weiß ich nicht, was war das? Beauxbatons ist die Starfleet-Academy unter den Zaubererschulen. Ja, es ist alles so.
Aber den Vergleich, den ich gesehen habe, weil das ja auch sehr interessant ist in den Filmen, wenn die beiden Schulen so nach Hogwarts reinkommen, dann hast du bei Beauxbatons nur Frauen und bei Durmstrang nur Männer. Ja. Und irgendjemand auf Tumblr hatte dann diesen Kommentar gemacht, von wegen, dass es im Prinzip Durmstrang ist so, dass alle Klischees in Sachen Männlichkeit, und Beauxbatons ist alle Klischees in Sachen Weiblichkeit.
Ja, wobei im Buch drin steht, dass sie gemischt sind.
Ja. Ja, das ist es, aber es ist trotzdem, also im Film haben sie es nochmal krasser gemacht, und das passt schon sehr gut, diese Beobachtung.
Ja, und wir haben dann ja Fleur de la Cleur, oder wie die heißt, ja? Die dann ja auch noch wichtig wird, weil sie Bill abschleppt. Ich finde übrigens total geil, ne? Bill Weasley hat einen Ohrring und hat irgendwie sich die Haare lang wachsen lassen, und seine Mutter die ganze Zeit so, also wenn du mich doch nur lassen würdest, ja? Das kenne ich auch irgendwo her. Mein Lieblingssatz in der Richtung ist immer noch, den ich vor ein paar Jahren gehört habe, aber Tätowierungen sind doch hässlich, worauf ich dann meinte, also wie jetzt, das Verfahren oder was? So das Bild. Und ja,
ich hatte auch mal in der S-Bahn jemanden, der versucht hat, sich an mich ranzumachen, und es gibt diese Sache mit dem Nagging, falls dir das was sagt, wo man irgendwie negative Dinge zu einer Frau sagt und dann irgendwie meint, dass sie denkt, dass es sie dazu bewegt, erst recht was von einem zu wollen oder so.
Ah,
und ich hatte tatsächlich einen Typen in der S-Bahn, der dann irgendwie versucht hat, sich an mich ranzumachen, und dann irgendwann aber meinte, ja, aber Tätowierungen sind schon irgendwie hässlich. Und dann habe ich halt einfach nur mit den Schultern gezuckt und meinte so, ja, das ist schlecht für dich. Ja.
Moment. Du hast Tattoos? Das wusste ich gar nicht.
Ja.
Ja.
Ich hab zwei inzwischen.
Okay, das klären wir in der Post-Post-Show. Wenn jetzt wir müssen mal kurz in den Chat gucken, ob da jemand schreit. Nee, da schreit keiner. Der Chat ist heute leer. Okay. Ja. Die Fleur de la Cleur kriegt dann ja auch Bill ab und so, und die wird hinten raus auch nochmal wichtig. Ich glaube, Krumm taucht nie wieder auf. Oder taucht der nochmal auf? Keine Ahnung.
Nee, ich glaube nicht.
Ja. Da, und natürlich auch ne, diese Kutsche und das Schiff und so. Bei dem Schiff habe ich mich ja gefragt, war das die ganze Zeit unter Wasser und wie funktioniert das und so? Ja. Also das taucht dann ja so auf.
Mhm.
Okay.
Das ist eine gute Frage.
Ja.
Magische Weise unter Wasser teleportiert oder so.
Genau. Dumbledore zieht eine Alterslinie um den Goblet of Fire, die Leuten Bärte macht, wenn sie versuchen rüberzuschleichen. Ja. Was ich sehr lustig finde. Auch sehr schön ist, die Slytherins haben Potter Stinks Buttons. Ja, also ja, ist auf der einen Seite vor Diggory und auf die andere Seite drauf steht der Potter Stinks. Und ich habe mich dann gefragt, nach 4 Jahren Slytherin, ja, nach diesem, ey, das macht doch keinem mehr was aus, ja. Also man merkt das auch so, Harry geht so, oh Gott, die Idioten schon wieder, ja.
Ja. Ja, irgendwie, Draco ist so der Typ, der irgendwie doch verzweifelt versucht, nochmal Harrys Aufmerksamkeit zu bekommen, und das funktioniert einfach nicht
und
mehr.
Und jetzt wissen wir, wo die ganze Slash-Fiction herkommt.
Ja, genau.
Ja, weil eigentlich will er in seine Hose. Und ja, Harry muss keine Tests am Ende des Jahres machen, weil er ist ja jetzt mit dabei, ne? Also er kommt dann raus, dann kommt diese Szene, wo Dumbledore total ruhig ihn fragt, hast du deinen Namen da reingeschmissen?
Ja, ja, genau.
Das Beste ist übrigens, Moody erzählt in dem Ding, wie er es gemacht hat. Ja.
Oh, okay.
Das ist total geil, wenn du weißt, dass Moody da überall dahinter steckt. Der erzählt tatsächlich in der Szene, wie er Harrys Namen da reingekommen hat, dass er da rauskommt. Ja. Also das ist
ein netter Trick.
Ja, ne? Dann wird irgendwie Hermione wird verzaubert von Malfoy, dass ihre Zähne immer langer werden, und Snape disst sie dafür. Öffentlich, und da muss ich dann ehrlich sagen, das ist selbst für Snape ein neuer Lowpunkt. Ja,
ja, das ist wahr.
Ja, also so, ja, also sie hat dann halt überlange Zähne, und das Lustige ist aber, sie geht dann halt zu Madame Pomfrey und lässt sich die Zähne richten. Ja. Und ihre Eltern sind ja Zahnärzte, und eigentlich soll sie eine, trägt sie nachts anscheinend eine Zahnspange, aber stattdessen lässt sie halt Madame Pomfrey ein bisschen mehr die Zähne kleiner zaubern, als sie vorher hatte, ja, also.
Ich meine, wenn man das kann, warum nicht?
Genau.
Wenn ich die Wahl habe, eine Zahnspange zu tragen über Jahre hinweg oder einfach Magie anzuwenden, will ich auch Magie verwenden.
Ja. Und dann, ja, sie greift dann halt Krumm ab und so, sagt da auch nichts. Es kommt zwischendrin, wir haben es fast vergessen, die erste Aufgabe. Die erste Aufgabe ist die mit den Drachen.
Mhm.
Und Hagrid steckt also durch, dass es Drachen sind, ne?
Ja, sie müssen an einem Drachen vorbei, um so ein goldenes Ei zu bekommen.
Genau. Und Hagrid lässt Harry heimlich und zeigt auch Madame Maxime heimlich, dass es die Drachen gibt. Und Harry kriegt dann noch einen Tipp von Moody, ganz zufällig, ja, dass er zu seinen Stärken spielen soll, und deswegen gewinnt er das dann, weil er am besten und am schnellsten mit seinem Besen da langfliegen kann als Seeker, ne, und kriegt das goldene Ei und so weiter und so fort, und alle sind erstaunt. Ludo Bagman insbesondere, weil wir werden am Ende erfahren, dass Ludo Bagman mit den Goblins von Gringotts eine Wette auf Harrys Gewinn hatte, die auch nicht funktioniert. Ja, und dann kommt irgendwie erstmal der Juleball. Ja, und dieser Juleball, den haben wir jetzt schon, also es tanzen alle. Interessanterweise, dieser Juleball ist eine typische Ballszene in dem Sinne, dass alle Leute hingehen, sich freuen und am Ende alle Beziehungen in Schutt und Asche liegen, ja. Also, ja.
Ich war noch nie auf einem Ball, insofern.
Ja, aber das ist ja immer so ein bisschen so ein Topos, ne, wenn du dann in so literarischen Werken so Bälle hast oder so, dann hast du ja immer dieses... Ja, dieses.
Ja, das ist halt vor allem immer der Abschlussball in so amerikanischen Teenie-Filmen oder so.
Okay. Ja. Und sie sollen ja jetzt das Ei entschlüsseln, und nachdem Harry Diggory verraten hat, dass es um Drachen geht, ja, verrät Diggory Harry, wie er das mit dem Ei macht, und dann kriegt Harry halt mit, was mit dem Ei los ist. Ja, das sind nämlich von den Meermenschen unterhalb des Sees etwas Wichtiges retten soll. Und das sind dann Ron, Hermione, also Hermione für Krumm, ja, Ron für Harry, ja, und irgendwie die kleine Schwester für Fleur Delacour und Cho Chang für Cedric Diggory, ja. Und das macht er dann auch, aber er rettet noch mehr Leute, als er eigentlich muss, weil er kann die doch nicht allein lassen. Und natürlich nimmt er den durchaus ernst gemeinten Hinweis ernst, dass die Leute ansonsten verloren sind oder so, ja.
Ja, ich meine, bei Hogwarts weiß man halt auch nicht. Vor allem, wenn die dann vorher sagen, ja, letztes Mal, als wir das Turnier gemacht haben, ist irgendwie jeder gestorben. Was soll der denn denken, dass die da tatsächlich irgendwie gerettet werden, bevor sie ertrinken? Weißt du ja nicht.
Vor allen Dingen, wenn deine erste Erfahrung ist, dass du an einem Drachen vorbei fliegen muss, ja, dann denkst du dir so, ja, meine Freunde, die kommen da heil raus, ja, also das ist halt totaler Scheiß. Und er kriegt dann aber zusammen mit Diggory, glaube ich, irgendwie die meisten Punkte für Mut oder so, oder Diggory kriegt zwei Punkte mehr und dann sind sie halt gleich auf. Dann kommt so ein bisschen wieder so Sirius und alles ist schlimm und so, und es ist so ein bisschen eigenartig. Sirius macht sich die ganze Zeit Sorgen, taucht dann auch auf. So richtig klar, was da los ist, ist nicht. Barty Crouch Senior taucht auf einmal bei Hogwarts auf, um alle zu warnen, und verschwindet wieder. Zwischendrin wird auch schon mal diese Affäre zwischen Madame Maxine und Hagrid geteasert. Also, ja, erst geht das gar nicht und dann geht das auf einmal und am Ende sind sie per Du. Und Hagrid wird von Rita Skeeter als Halbriese geoutet und geht dann erstmal längere Zeit, so zwei, drei Wochen nicht arbeiten. Was ich ganz schön finde, ist, dass sie tatsächlich dieses Rassismus-Ding da wirklich ernsthaft einmal allegorisch durchhämmert, ja. Also das finde ich gut. Ja, weil es auch wirklich gut gemacht ist. Ja. Ich weiß nicht, es gibt ja so, bei TV-Tropes gibt es dieses Trope, Envilicious.
Nee, das sagt mir auch nichts.
Dass man so ein Thema so deutlich bearbeitet, ja, oder so deutlich eine politische Position setzt, dass man jemanden eigentlich einen Amboss auf den Schädel wirft.
Ja, okay. Ja?
Und dann gibt es ein extra Ding, das nennt sich Some Anvils Need to be Dropped. Also.
Ah, okay, ich verstehe.
Ja, also ich glaube, es geht eigentlich Dropping the Anvil, also sprich, ich mache etwas ganz offensichtlich, so, das ist scheiße. Ja, Envilicious ist, wenn ein Werk ganz viel davon hat, also weiß ich nicht. Mhm. Und dann gibt's halt noch eine Kategorie für, ja, bestimmte Dinge, die müssen halt einfach auch so behandelt werden. Und das ist, glaube ich, ich finde das gar nicht so schlecht. Ja, es ist ja, ja auch, also gerade wenn
Es ist auch eine der Stellen, wo man dann halt merkt, dass die Bücher jetzt langsam deutlich erwachsener werden. Also zusammen mit diesen ganzen Mysteriums-Politik-Sachen, die in diesem Buch ja auch noch reinkommen.
Genau, das kommt dann auch noch, also am Ende, wenn Voldemort auferstanden ist, steht ja Fudge ernsthaft, ich habe das vorhin halt durchgelesen, gefühlt steht der ein halbes Kapitel da und will es nicht wahrhaben. Ja, und das wird ja dann am Anfang vom fünften Buch auch wirklich so richtig Thema, dass sie das ein Buch lang nicht wahrhaben wollen.
Dass Voldemort zurück ist.
Genau. Und die, Hagrid ist dann wegen dieser Rassismusgeschichte erstmal nicht da, sondern wird ersetzt durch eine komplett kompetente Lehrerin, durch die er, glaube ich, dann später jetzt auch immer mal ersetzt wird. Also die wird unter anderem eingeführt, weil Hagrid dann im nächsten Buch ja weg ist. Mhm. Weil, wie wir im übernächsten Buch erfahren, ist er bei den Riesen zusammen mit Madame Maxime und versucht, mit den Riesen zu verhandeln. Was es dann dazu bringt, dass es im sechsten Buch auf einmal im Wald einen Riesen gibt. Aber gut. Rita Skeeter verursacht noch einen Shitstorm gegen Hermione, weil angeblich da so, ja, sie Krumm toll findet, aber gleichzeitig ja Harry versprochen ist, was halt total erstunken und erlogen ist. Was so weit führt, dass Mrs. Weasley erst auf die Intervention von Harry hin Hermione wieder nett findet. Weil, ja. Und was ich halt bei Hagrid hingeschrieben habe, die neue Lehrerin in magische Kreaturen ist gut und kompetent, also die kann nicht bleiben. Weil für Hogwarts was Neues.
Ja, das ist wahr.
So, ja, Karkaroff hat dann irgendwann Angst wegen der Dark Mark auf seiner Hand, steht bei Snape, der ja auch eine hat, und der hat auch dann irgendwie, merkt das und so. Und es tümpelt alles so ein bisschen vor sich hin, man merkt also so, ja, gut. Ja, jetzt ist, und am Ende kommt halt die letzte Aufgabe, und das ist so ein Maze, ja, so ein Labyrinth.
Genau.
Und Harry und Cedric Diggory haben dieselbe Punktzahl und kriegen einen Head Start und machen sich auch gut. Viktor Krumm benutzt den Cruciatus Curse, also den, wo man Schmerzen verursacht gegen irgendwie seine Mitteilnehmer oder so.
Mhm.
Und Cedric und Harry kämpfen gemeinsam gegen eine Spinne und noch mehr. Ja. Und stehen dann halt vor diesem Pokal und einigen sich darauf, den Pokal gemeinsam anzufassen und gemeinsam zu gewinnen. Ja, die haben das nicht verstanden mit dem Gewinnen, aber gut.
Das ist schon, das ist eine sehr nette Botschaft, finde ich.
Ja, auch so, sie machen da echt eine Verhandlung vorher, ja. Ja, also Harry sagt, jetzt mach, du warst vor mir da, und Cedric sagt, ja, aber das wäre auch nicht schlecht. Also, ja, so und so, was mir dann hinten raus aufgefallen ist, es ist auch so ein bisschen eine Rehabilitation von Hufflepuff, ja, weil alle anderen haben ja mal so ihr Limelight gekriegt, ja, und Hufflepuff kriegt jetzt ihr Limelight. Warum denn eigentlich so ein Hufflepuff gut ist? Hat nicht genützt, ja, jeder, der als Haus immer Hufflepuff ausgewürfelt kriegt von irgendwelchen Tests, denkt sich so, also das kann nicht stimmen.
Ich kenne einige stolze Hufflepuffs.
Ja?
Ja.
Das ist gut. Ich weiß, dass es bei anderen Leuten sehr gut als Diss funktionieren.
Okay.
Insbesondere bei so Slytherin-Menschen, ja.
Ja, hast du auch mal den Test gemacht, welches Haus bist du eigentlich?
Erst rat mal.
Slytherin.
Nee, Ravenclaw.
Oh, okay.
Hallo, ich bin nicht so moralisch kaputt wie du.
Ich bin Slytherin.
Ja, das ist. Ja, also. Ach, nee, ich bin halt zu schlau.
So ist das.
Ja, oder so. Es könnte natürlich auch sein, ich bei Pottermore wusste, welche Fragen wohin führen, aber okay. Weil man sollte halt Leuten, die irgendwie Sozialwissenschaften studiert haben, keine Fragebögen geben. zwischendrin hat Harry dann noch so seine zweite Vision, das ist noch wichtig, genau, und landet bei Dumbledore, und dann steht bei Dumbledore dieses Pensieve rum, ne? Dieses Ding, wo man seine Gedanken reintun kann.
Ja.
Und das ist einmal Mr. Exposition-Zeug. Also da kommt einmal Exposition über die ganze Vorgeschichte, dass Nevilles Eltern noch am Leben sind, aber wahnsinnig, weil sie gefoltert wurden. Wie das mit Barty Crouch und seinem Sohn war, wie das auch mit anderen Leuten war. Und es zeigt halt auch, dass Crouch Senior halt eigentlich so ein richtiger Gnadenlos-Typ ist. Ja, also. Ja. Und Dumbledore nimmt das nimmt Harry auch ernst, ja, was ich sehr gut finde.
Mhm.
Ja, er ist einer von zwei Menschen, die ihn ernst nehmen.
Ja, ich meine, er nimmt ihn ja schon immer ernst. Das Problem mit Dumbledore ist halt einfach nur, dass er keine Informationen rausgibt.
Ja, weil er sich, ich weiß nicht, wir hatten schon mal, dass er sich denkt, das muss der Junge selber wissen.
Ja.
Mhm. Ja. Und also er kriegt ja dann auch von of all people von Snape diese Gedankenlese-Sachen, ja, wo ich mir das auch so denke, im nächsten Buch, na, ich kenne alle Leute außer Snape, ja.
Also ja, das
es gibt auch in diesem Buch, Sirius und Snape sollen sich die Hand geben, ja, also die würden sich am liebsten umbringen, also man muss dann irgendwann auch mal klar werden, dass bestimmte Leute nicht miteinander zusammenarbeiten können.
Mhm.
Ja.
Also. Ich meine, es sorgt immer für interessante Geschichten, wenn sie es trotzdem müssen. Aber es sonderlich gut funktionieren tut es nicht immer.
Ja, das ist dann halt dieses, wo sich Leute mit dem Rücken an eine Wand gesetzt, jeder mit einem Blaster in der Hand gegenseitig anschreien. Ja, so, das hilft auch nicht. Dann kommt halt, also sie packen dann halt diesen Pokal an und werden auf den Friedhof direkt bei Tom Riddles Haus hingebeamt per Portkey. Und dann wird Cedric Diggory ermordet, ja, auch relativ unzeremoniell, weil, naja gut, ne, Avada Kedavra und weg ist er. Und Harry wird dann halt an einen Baum gebunden und ist Teil eines Rituals, um Voldemort zurückzukriegen, kann dann aber fliehen, weil irgendwie ihre Zauberstäbe ja gelinkt sind.
Mhm.
Ja.
Mit der Phönixfeder.
Ja, und die, ähm, die übrigens von Forks ist. Also vom, ne? Und also das ist auch so ein bisschen, das ist ein bisschen heavy-handed, aber okay. Und dann kommen halt alle ermordeten Geister aus dem Zauberstab von Voldemort wieder raus und halten ihn auf, damit Harry mit der Leiche von Cedric Diggory zurück nach Hogwarts reisen kann. Das tut er dann und ab da ist dann irgendwie, weiß ich nicht, ich habe das heute Morgen, wie gesagt, gelesen in irgendwie 3 Kapitel, wie sie dann die Reste zusammensuchen, Barty Crouch enttarnen. Mhm. Ja, ihn auch einfach mal mit Veritaserum dahinsetzen und sagen, so, jetzt erzählst du hier mal die Wahrheit. Ja, der wird dann übrigens gleich vor Ort per Dementor umgebracht von Fudge.
Ja, weil der nicht will, dass die Wahrheit rauskommt, also beziehungsweise an die Öffentlichkeit kommt.
Ja, das haben wir übrigens auch, ne? Also gerade wenn du heutzutage immer so Terrorismusgeschichten hast, es ist ein Trend, dass Terroristen immer erschossen werden. Ja. Hm. Und wenn man sie nicht dann ist es halt einfach, wenn die Geschichte hinten raus stimmt, ne? Ja, weil stell dir mal vor, die würden erzählen, was ihre Motive sind. Wobei, das hat man auch schon gesehen, ja. Also gab ja ein paar Leute, die wurden dann eben nicht erschossen oder haben sich nicht erschossen und dann kriegst du halt danach auch sehr interessante Sachen erzählt oder sehr krude Sachen. Ja, klar. Nun ja. Ja, eine Sache ist mir aufgefallen. Harry, er müsste ja theoretisch die Kestrels sehen, die Kutschen ziehen. Das tut er am Ende von dem Buch noch nicht, aber ich glaube, im nächsten Buch ist es tatsächlich immer mit ihm und Luna Lovegood ein Thema. Ja, die ja, dann also sagt, du musst es erst realisieren, bevor du die Kestrels siehst.
Ach so, ja, also um das nochmal für alle, die jetzt gerade nicht wissen, das waren diese Pferde, die Kutschen ziehen.
Genau,
die man nur sieht, wenn man gesehen hat, wie jemand gestorben ist. Ja.
Und also das ist da, sie hauen ihn dann halt irgendwie weg und alles ist ein bisschen düster und so und Dumbledore hält hinten raus auch so eine, es beginnen dunkle Zeiten, haltet alle zusammen. Sache und Rede und so und er sagt halt ganz klar, Voldemort ist zurück. Das Problem ist halt, sie haben nur das Hörensagen von Harry. Ach so, und die Tatsache, dass die Dark Mark auf Karkaroff und bei Snape wieder voll da ist, ne? Und die das merken. Und dann gründet, wenn man genau hinguckt, gründet halt Dumbledore schon im Krankenhausflügel von Hogwarts zu dem Zeitpunkt da den Orden des Phönix. Aber das kommt dann alles erst im nächsten Buch. Ja. Ein riesengroßer Setup und es ist tatsächlich auch hier schon ein Plotpunkt, dass sich Harry fragt, warum er zu den Dursleys zurückgeschickt wird und Dumbledore darauf besteht. Mhm. Also bisher haben wir uns ja nur
gewundert. Aber wie immer nichts erklärt.
Ja, warum denn auch? So, du hattest noch Dinge zu dem Buch.
Ja, aber die hatte ich da jetzt zwischendurch schon.
Haben wir alle aufgerufen? Haben wir alle?
Ja.
Ja. Gibt's noch was zu sagen? Ich weiß gar nicht. Also ich finde halt dieses Ding, das war aus meiner Sicht so eines der vergesslichsten. An Order of the Phoenix kann ich mich wieder gut erinnern. Der Halbblutprinz ist auch so ein Ding, wo ich mir so dachte.
Den mochte ich eigentlich ganz gerne. Also ich fand jetzt den Feuerkelch, da hatte ich mich noch relativ gut unterhalten gefühlt. Und ich hatte dann auch mich noch auf den Orden des Phönix gefreut. Und der hat sich, also der Orden des Phönix hat sich aus meiner Sicht dann so sehr gezogen, dass ich dann erstmal so eine Harry Potter Pause gemacht habe, bevor ich den Rest der Bücher gelesen habe. Es könnte natürlich auch an Umbridge gelegen haben, aber da werden wir ja dann nächste
Mal. Genau, das ist dann ein, also Umbridge ist natürlich auch ein längeres Thema, ja, weil da kommt halt diese ganze Totalitarismus-Sache und so, ne? Es gab ja früher bei TV Tropes gab es ja tatsächlich ein Topos, der hieß The Umbridge, ja?
Ja.
Für solche Personen.
Es ist halt, ich finde das erstaunlich, weil, also ich mag normalerweise Antagonisten, böse Charaktere generell. Es sind ganz oft meine Lieblingscharaktere. Und aber so einen Charakter hinzukriegen, den ich so sehr hasse wie Umbridge, das ist schon eine Leistung.
Ja, aber die war halt auch, also die war fieser als, die war, ich glaube, die ist, die geht auch so in dem Buch, in der Buchserie ist die, glaube ich, tatsächlich der schlimmste Villain. Ja, so Voldemort ist immer so dieses, das Big Bad, was dann so im Hintergrund ist. Aber wirklich so, die Person, die alle gehasst haben, ist Umbridge.
Ja.
Ja.
Das auf jeden Fall.
Naja, da werden wir uns dann ja noch richtig mit beschäftigen dürfen beim nächsten Mal. Jo.
Jo.
Ja. Jetzt haben wir doch nur eine Stunde gebraucht. Das ist aber nicht so schlimm, glaube ich.
Ja, nee, ich glaube, eine Stunde ist auch noch eine ganz, ganz gute Zeit.
Für ein Buch, genau.
Für ein Buch, ja.
Genau, dann kommen wir jetzt noch zu den Hausmeisterei-Sachen sozusagen. Ja. Liebes Publikum, ja, Andrea hat was Besseres zu tun, als hier zu sitzen. Das ist ja immer mein Spruch an der Stelle. Und mag deswegen gerne unterstützt werden. Dazu ist sie Freiberuflerin und nicht wie ich, hat nicht wie ich ausgesorgt. Und deswegen hat sie einen Ko-fi, den findet ihr in den Shownotes. Und es haben tatsächlich Leute dich unterstützt, ne?
Ja, genau. Und ich habe jetzt inzwischen auch die Liste. Und ich möchte mich herzlich bedanken bei Marc, bei HNO3 und bei einem anonymen Spender für das Geld, was sie mir geschickt haben.
Oder einer anonymen Spenderin. Genau. Ja, gut, dann hören wir uns in einem Monat wieder.
Ich freue mich.
Ja, ich hoffe echt, dass das nächste Buch kürzer ist. Auf der anderen Seite habe ich jetzt mehr Zeit zum Lesen.
Ja, im Moment hast du ja nicht so viel zu tun.
Ja,
Muss immer noch ein Buch schreiben. Ich habe nicht weniger Arbeit als vorher, es ist blöd.
Du schreibst noch ein Buch? Dürfen wir schon wissen, was es ist, oder ist es noch so?
Ich schreibe den nächsten historischen Roman.
Den nächsten historischen Roman, das ist dann über einen Tischler. Eine Tischlerin, entschuldige.
Nee. Also worum es geht, kann ich noch nicht sagen. Ich habe jetzt 10 Seiten geschrieben. Ich sage dann so, der Vertrag ist auch noch nicht unterschrieben. Der Verlag hat ein Angebot gemacht und der Vertrag wird gerade aufgesetzt.
Und es ist gute Regel, dass man über Verträge erst spricht, wenn sie unterschrieben sind.
Ja, das bringt Unglück, wenn man das vorher mal.
Ja. Ja, ich kenne das. Also wir werden es ja früh genug erfahren. Okay. Gut, dann sagen wir mal Tschüss.
Tschüss.